Ich finde, Peach, du hast ja einen recht großen Kopf.
Das stimmt.
Du kannst ja auch einen sehr dicken Körper leisten.
Halbwissen hoch 2, der Podcast. Mit Stefan und Peach.
Ja, ich weiß, dass du eigentlich immer nur in Unterhose da sitzt und deine sehr üppige Rückenbehaarung nach vorne kämmst.
Ja, ich sortiere die und zähle die Haare, ob die alle nur da sind. Nee, aber das spart in der Tat Heizkosten. Na klar, du weißt ja, wie es ist heutzutage.
Ja, mein Problem ist ja, ich habe ja nicht so eine starke Behaarung, aber ich bin mir sicher, Haare kriechen noch.
egal wie voll der Ofen ist, wie viel Briketts da schon drin liegen. Der Xavier, der kann immer noch Brikett Naidu.
Den habe ich heute erst gehört, egal. In einer anderen Version tatsächlich. Hast du eigentlich schon mitgekriegt, Xavier Naidu dreht wieder ganz gut durch?
Ich habe das eigentlich nicht mitgekriegt. Ich habe aber glücklicherweise einen Arbeitskollegen, der mich mit derlei Material versorgt. Mhm. Grüße an den Christoph an der Stelle, der hört eh nicht zu.
Hey, Christoph, alles klar.
Und der hat mir Screenshots von irgendwelchen Social-Media-Einträgen geschickt. Ich habe so gelacht, aber der meint das ja ernst, ne?
Ja, das Tragische ist, also ich finde den auch wirklich gut. Also der wird ja oft gehänselt für sein schlechtes Singen und seine schlechte Musik. Das verstehe ich eigentlich wirklich nicht, weil man kann die Musikrichtung vielleicht nicht verstehen und nicht fühlen. Ja. Aber rein handwerklich ist das jetzt wirklich nicht schlecht. Noch nie gewesen, sondern tatsächlich ein sehr vorzeigbarer Soul-Sänger aus Deutschland.
Mhm. Im deutschsprachigen Raum, so meinst du wahrscheinlich.
Deutschsprachiger Raum, Dach. Quasi. Allerdings, nach der langen Entschuldigung und jetzt ein bisschen abtauchen, jetzt mit voller Kraft wieder da zu sein, und dann als ob es kein Morgen gäbe, das ist wirklich schade. Ich finde es schade.
Also naja. Machen wir jetzt gerade die Verschwörungstheorie-Folge? Nee,
wir teasern sie nur an, Peach. Wir wollten
Nova machen zusammen. Ne,
genau. Das machen wir heute nicht. Genau. Peach, das machen wir heute nicht. Nee, denn heute machen wir mal ein Thema, das geht eben nicht alle an.
Was? Wieso? Jetzt bin ich aber gespannt.
Peach, ich habe dich jetzt seit einiger Zeit ganz viel belegt mit Sprachnachrichten zu einem sehr detailliert ausfächerbaren Thema, weil du hast auch viele Fragen gestellt, die ich großartig in ihrer Naivität und Simplicity fand. Nein, tatsächlich hatte ich so das Gefühl, vielleicht bist du ja auch nicht der Einzige, der was darüber wissen will. Wie du weißt, habe ich ja zurzeit ein, ich weiß gar nicht, ob ich es Tribute-Projekt nennen möchte. Wir spielen Songs von ABBA nach in ganz eigenen Arrangements, in so einer ganz kleinen Bandbesetzung, wie ich es ja häufig schon getan habe.
Ist das so eigen?
Also,
da geht es nämlich schon los.
Also es ist eine sehr kleine Bandbesetzung, in der wir das machen. Das habe ich schon häufiger gemacht. Das ist so, weil, also eigentlich würdest du ja klassische Bandbesetzung sagen, du brauchst irgendwie eine Rhythmusgruppe, die besteht eigentlich aus Schlagzeug und Bass.
Ich
rede jetzt von einer Live-Band, wo Menschen das spielen, ne? Also nicht programmierte Beats. So, und dann hast du eigentlich irgendwas, was noch Akkorde abbildet. Das kann ein Tasteninstrument sein oder und, ne, Gitarre dazu. Und dann hast du einen Solisten, der singt und im besten Fall sogar noch ein paar Solisten, die was dazu spielen. Und früher, wir reden von wirklich früher, du denkst so an vielleicht jetzt Orchester, Big Band oder Filmorchester, wie auch immer. Da hattest du entweder einen recht hohen Anteil von Streichern, vor allen Dingen in Produktion fürs Radio, wo du halt so ein bisschen Schönheit und Dramatik reinbringen wollte. Es gab früher viele Oldies in der Popmusik, die Gebrauch von Streichern, von Glockenspielen gemacht haben, von Bläsersätzen. Und das heißt, früher gehörte das, glaube ich, noch so zum guten Ton, dass man den Song auf die Weise so ein bisschen aufbläst. Das, was heutzutage eher mit vielen elektronischen Elementen und Trap-Beats.
Das ist dieser Phil Spector-Sound, von dem du sprichst, oder? Hat der das nicht so ein bisschen erfunden? Könnte es sein?
Ob der das erfunden hat? Du hast mich mit diesem Namen mal konfrontiert und ich konnte mit dem Namen nichts anfangen. Das ist, als ob du...
Ach so, schade.
Ja, ja.
Also wie so oft ist es ja wahrscheinlich so, dass der es nicht erfunden hat, aber vermutlich hat der es perfektioniert. Das ist ja oft so bei Erfindungen oder bei Sachen, die groß geworden sind, da ist immer ein Name mit verbunden, aber meistens hat er es ja auch nicht erfunden. Aber wir befinden uns eigentlich im Bereich Popsongs, ne?
Ja.
Wurde eben eigentlich so klassisch irgendwie, wie du schon sagst, Schlagzeug, Bass, Gitarre, bisschen Gesang hast. Und um das ein bisschen voluminöser, größer zu machen, wurden dann Orchesterpassagen drunter gelegt oder eben einfach nur ein paar Bläsersätze, was auch immer. Und um das schön voluminös zu machen, ich habe da mal eine Doku irgendwie gesehen, Der hat wohl versucht, wir befinden uns in den 60ern, Sachen sehr, sehr, sehr trocken aufzunehmen, würde man, glaube ich, sagen, ne? Ohne Rauminformationen. Und das dann aber gleichzeitig, jetzt kommt es durch eine Echokammer zu jagen. Damals haben sie eine richtige Echokammer gehabt. Bin ja hier großer Fan auch von Abbey Road und so. Da gibt es wohl Räume, die wirklich dafür gebaut oder vorgehalten wurden, um dort Echos zu erzeugen. Mhm. Die haben meistens bestimmte Maße, irgendwie so, weiß ich nicht, so 3 auf 7 Meter oder so, also irgendwas Ungerades immer. Mhm. Nackte Betonwände.
Ja.
Und dann hast du da große Lautsprecher drin stehen gehabt. Wie heißt das hier? Breitbandlautsprecher, die halt das ganze Signal komplett schön linear wiedergeben. Und da könntest du halt vom Mischpult aus da irgendwie Sachen reingeben.
Ja.
Und am anderen Ende vom Raum, je nachdem, wo du wolltest, hast du Mikrofone aufgestellt und hast halt aufgenommen, was in diesem Raum da passiert ist mit dem Ton. Und so haben die früher Echos gemacht. Wir befinden uns in den 60er Jahren. Hm. Und der hat das, wie gesagt, bei der Aufnahme selber, und das ist halt, glaube ich, das, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass man das ja alles mehr oder weniger, trotz dass es im Studio war, eigentlich ja live gemacht hat. Also das heißt, du hast einen Künstler gehabt, der hat gesungen und die Musiker dazu gespielt. Die haben das eigentlich aufgezeichnet, aber gleichzeitig noch durch eine Echokamera gejagt und das Signal, was da hinten rauskam, dann gleich mit drauf gemixt irgendwie. Und das hat halt so einen ganz speziellen Sound ergeben. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist ein Vorzeigesong hier von Dirty Dancing, dieses Be My Baby.
Mhm.
Und das ist halt so ein ganz eigenartiger Sound, wenn gleich da kein Orchester drin ist. Egal, auf jeden Fall, der hat ja zum Beispiel auch das Let It Be-Album von Beatles versaut, sagt man ja. McCartney hat sich da, glaube ich, jahrhundertelang distanziert davon, weil der das halt zu Tode gemischt hat, wirklich. So war es nicht gedacht. Der hat auch Orchesterpassagen drunter gepackt, die nicht hätten sein müssen, sollen. Aber wir befinden uns ja hier ein Jahrzehnt später, richtig?
Genau.
Ein gutes Jahrzehnt
genau,
später.
Und die haben ja, das schließt ja jetzt perfekt an, nicht schlecht. Die haben ja nun auch ganz neue Produktionstechniken da eingebaut und die haben ja, aber ist ja eigentlich dafür bekannt, ich meine, das ist nette Musical-Pop-Musik, so würde ich es mal zusammenfassen. Mhm. Das Entscheidende war aber, glaube ich, das Klangbild neben den Persönlichkeiten, die auch die Leute fasziniert haben, war es aber vor allen Dingen dieser Sound der Stimmen, also dass das so groß und mächtig und strahlend hell klang und das lag ja jetzt nicht unbedingt nur an den Grundstimmen, diese 4 Stimmen, dieser 4 Musiker, sondern vor allen Dingen daran, dass die ihre Stimmen nicht nur gedoppelt haben. Das war früher halt relativ normal, um einfach dem Signal mehr Fülle zu geben und auch um Tonschwankungen auszugleichen. Und wenn das aber beide Frauen gemacht haben von ABBA, dann hast du ja quasi schon statt 2 Stimmen 4 Stimmen. Jetzt haben die das aber noch auf die Spitze getrieben und haben gesagt, na warte mal, wir können das ja nicht nur mit der Hauptstimme machen, sondern auch mit der Zweitstimme, Drittstimme, Viertstimme. Die haben also Satzgesänge geschichtet, ganz normal.
Ja.
Was damals schon gar nicht so einfach war, weil die ja nicht unendlich viele Spuren übereinander legen konnten, was heutzutage völlig...
Heute eigentlich unendliche Spuren hast, willst du sagen, und damals hast du ja nur 8 oder 16 Spuren gehabt, je nachdem, was für eine Maschine war.
Genau, das heißt, die mussten wirklich immer wieder über sich selbst drüber singen und die Begrenzung war die Technik selbst. Irgendwann, wenn du immer wieder auf die Bänder aufgezeichnet hast und musstest immer wieder kopieren und wieder neu drauf aufzeichnen, hast du...
Beim neuen Take hast du quasi das alte genommen, die neue Spur dazu und auf eine neue Spur quasi aufgezeichnet, beziehungsweise irgendwann auch das alte überschrieben. Das heißt, du konntest keinen Schritt mehr zurückgehen.
Genau, und du hast natürlich auch die Bandfehler, quasi das Material, was da quasi auch selbst Geräusche und Schmutz mit reingebracht hat, das hast du quasi jedes Mal verdoppelt, diesen Effekt. Also wurde Grundrauschen, Kratzen, Knistern, alles wurde auch mehr und die Qualität wurde jetzt auch nicht bei jedem Mal besser. Das musstest du dir also überlegen, was du davor hast.
Na gut, aber in den 70ern, also da waren ja Tonbänder eigentlich State of the Art und das war ja ausentwickelt und die waren ja schon, das ist ja nicht so wie hier so ein Tonband von einer Kassette, was du zu Hause hast, sondern die waren ja quasi wie papierdick, die waren ja schon viel dicker, da war ja viel mehr Material dahinter und die waren ja schon sehr widerstandsfähig und haben, also die haben schon viel mitgemacht. Also das,
ja, aber du kannst nicht 20 Mal hintereinander diesen Prozess machen und es klingt noch erste Sahne, wie beim ersten Take. Das geht nicht.
Na, irgendwann wird's wahrscheinlich dumpfer, richtig.
Und dazu auch, weil du es sagtest, so trocken wie möglich die Musik aufnehmen. Eine sehr, sehr tighte Band, die sehr groovig gespielt hat. Mhm. Und da aber auch so Passagen, auch da sind gedoppelte Klavierpassagen und extra Synthesizer, die Gitarre hinterlegen. Also die haben dieses Produktionsding halt sehr nach oben getrieben. Und deswegen ist eigentlich ABBA jetzt als Popprodukt und schöne Songs und interessanter Vocal Sound, interessante Produktion. Also es ist überall für die Zeit interessant gemacht. Einfach sehr, so, ich will nicht sagen ans Limit gefahren, das wäre negativ, aber auf die Spitze getrieben. So, und weil ich ja vorhin sagte, wir machen das quasi in ganz klein, deswegen ist es eigentlich nicht Tribute, weil es quasi nicht das Original imitieren möchte, sondern wir denken es neu, wir denken es um auf schon komplett live, aber eben nicht, wie das üblicherweise mit ABBA gemacht wird, mit Playback-Spuren, mit Backing-Tracks zu arbeiten, um diese Größe des Sounds hinzukriegen, sondern zu gucken, was macht der Song im Original und kriegen wir das in eine kleine, ich sag mal, Garagenband. Echt? Kriegen wir das auf 4 Leute runtergemünzt, dass es trotzdem noch so eine Wirkung hat. Und dann haben wir eben nur Schlagzeug, Keyboards und die zwei Sängerinnen dazu. Genau, das heißt, wir sind 4 Gesangspersonen insgesamt. Ja.
Also, wir fangen nochmal vorne an. Also, ich habe euch live gesehen, so darauf wollten wir eigentlich hinaus. Ne? Ich habe mir Karten geholt für eine Veranstaltung von eurer ABBA Dinner Show. Über das Dinner lassen wir uns jetzt mal nicht aus.
Das hat ja auch nicht direkt was mit der Band zu tun. Genau.
Richtig, das müssen wir herauskehren an der Stelle. Vollkommen richtig. Nein, es geht ums Musikalische. Ihr habt zwei Frontfrauen, die sehr gut singen können. Mit Stimmlagen kämen die so aus, aber die sind leicht auseinander, die beiden, oder? Die haben beide ihre eigene Stimmlage. Und dann hast du zwei Männer als Musiker im Hintergrund. Einmal du am Keyboard und einmal ein Schlagzeuger. Der Schlagzeuger hat überwiegend Schlagzeug gespielt, ist klar. Irgendwann hat er auch mal eine Gitarre gespielt. Das war auch sehr abwechslungsreich, eine Akustikgitarre. Aber die Haupt, also das ist die Hauptmusik selber, das kam ja eigentlich alles von dir. Und da kommen wahrscheinlich deine Osaka-Fähigkeiten spielen da voll mit rein, dass du mit der linken Hand oder gut, wie jeder Pianist eigentlich mit der linken Hand einen Bass spielt und mit der rechten die Melodie. Nur, dass du halt die Klaviatur wirklich unterteilst und links eben einen E-Bass dir hinlegst. Das frage ich mich ja immer. Kann man denn wahllos diese Klaviatur teilen und sagen, hier bis zu dem Ton, bis dahin habe ich den Bass und ab da habe ich was auch immer für ein Liedinstrument? Oder gibt es das Instrument, also gibt es dein Keyboard dann vor, wo die Trennung auf der Klaviatur ist?
Das kannst du grundsätzlich, kannst du das relativ frei definieren, je nachdem, was du da für ein Gerät hast, hast du da auch wenig Beschränkungen. In dem Fall kann ich komfortabel an der Workstation, die ich dafür benutze, die ist schon ein bisschen älter, aber sehr gut, die lässt dich komfortabel mit 4 Zonen, also 4 verschiedenen Sounds quasi arbeiten, die du übereinander schichtest und sagst dem genau von hier bis hier der Sound und dann so weiter. Das ist jetzt auch nichts Unübliches. Das machen Keyboarder schon immer, dass sie sich ihre Klaviatur einteilen mit verschiedenen Sounds, damit du eben
auf so können Alleinunterhalter überhaupt Musik machen.
Ja, genau. Das ist zwar nochmal was anderes. Alleinunterhalter in dem Sinne, dieser Begriff, der kommt ja eigentlich davon, du hast ein Entertainment-Keyboard oder eine Workstation, da kommt ein Rhythmus, da kommt eigentlich alles vom Band aus dem Keyboard heraus und die spielen dann die lustigsten Sounds darüber und bilden quasi Popmusik nach. Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, aber Keyboarder immer schon in großen Bands, großen Livebands, die haben immer ein bisschen so diese Burg um sich rum. Das Bild hat man vielleicht schon mal gesehen. So.
Ja.
Und haben trotzdem dann auch auf verschiedenen Keyboards verschiedene Zonen definiert. Da ist halt da irgendein Glockenspiel-Sound in den letzten 4 Tasten und darunter kommt eine ganze Reihe an Synthesizern und Streichern. Und so kannst du dir eben so ein komplexes Set einfach in die Hände
geben.
Okay,
das verstehe ich. Ja, wenn du da 2, 3 Keyboards stehen hast, die du vielleicht im 90-Grad-Winkel oder wie ein U um dich herum arrangierst, wie du schon sagst, eine Burg. Aber du hast ja nur ein Keyboard mit einer Ebene nur gehabt, richtig? Nur 88 Tasten.
Ja, das ist ein bisschen ein Unterschied, genau. Also weil ich will jetzt natürlich nicht nur links nur einen Bass-Sound haben, sondern ich will eigentlich immer Klavier oder E-Piano, ein Instrument, was alle 88 Tasten abbildet. Also wo ich eigentlich ein Hauptinstrument live immer spiele und was aber unterstützt wird durch andere Sounds, die einen Effekt haben eigentlich, die sollen gar nicht, ich will gar nicht sagen, das muss jetzt ein Kontrabass-Sound sein, sondern das muss ein Sound sein, der mit dem Lied zusammenpasst und mit dem Klavier zusammen die Illusion erzeugt, dass man, während man das live spielt, etwas mehr als nur die Hand eines Pianisten hört sozusagen. Genau, und das interessant wird es eigentlich in der mittleren Lage, wie ich finde. Der Bass, okay, tiefe Töne, kann man sich vorstellen, wie es beim Klavier klingt, eben so ein bisschen metallischer und bei einem elektrischen Bass oder einem Kontrabass eben sehr dumpf und warm. Aber in der Mitte, da passiert ja eigentlich das Fundament für das Bauchgefühl, die Harmonien, die Akkorde. Und da gebe ich mir eigentlich immer ziemlich viel Mühe, dass da schon mit dem Bass und der in der Mitte gespielt, vorm Bauchnabel quasi, dass in dem Bereich eigentlich der Song schon läuft und dann habe ich da immer noch so den vierten Klavierfinger, also den Ringfinger und den Kleinfinger übrig, um da nochmal so ein kleines Topping oben drüber zu legen. Und je nachdem, wo ich dann mit meiner Hand gerade mich befinde, ist das schon mal ein anderer Sound oder eine andere Soundmischung plus so Melodieparts, wo du denkst, hä, wo kommt das jetzt noch her? Wie kann das
Ja, eben. Ne? Weil du hast ja nur 2 Hände.
Genau, und es gibt Momente, die versuche ich zu kaschieren mit Tricks. Manchmal ist es einfach nur, dass ich gucke, da ist gerade ganz viel los in der Band, alle singen gleichzeitig, das Schlagzeug macht ganz viel. Da kann ich mich ein bisschen zurücknehmen und an anderen Passagen, wo eine Lücke ist, da lasse ich quasi kurz mal einen gucken, spiele was Kompliziertes, was eigentlich meine gesamte Begleitung ein kleines bisschen beeinträchtigt. Aber weil die Aufmerksamkeit auf diesen Moment ist, merkst du das nicht so sehr. Und danach switche ich gleich wieder um und du hast einfach das Gefühl, es war die ganze Zeit ganz viel da. Das ist ein bisschen so ein Ausknobeln. Das entwickelt sich auch immer noch weiter. Ich habe es auch noch nicht bei jedem Song perfektioniert. Nicht jeder Sound sitzt perfekt da, wo er in meinem Kopf eigentlich hin soll, aber das ist schon total spannend. Man kennt das manchmal von so beeindruckenden YouTube-Videos, wenn Leute auf einer Gitarre Rhythmus, Bass, alles live spielen und da sich einen abklappern und da zirkusartig da rumklickern da drauf und du denkst dir, wie macht der das, ja, sowas.
Ich habe es nicht verstanden, ganz ehrlich. Ich könnte es jetzt nicht wiedergeben, wie du das machst. Also ich, wie gesagt, ich verstehe, wenn du die Klaviatur unterteilst.
Ja.
Links habe ich meinen E-Bass und rechts habe ich mein Piano oder was auch immer. Und wenn ich mit meiner Pianohand eine Taste zu weit links drücke, dann drücke ich auf immer einen Bass. Oder mit der Basshand zu weit rechts, dann bin ich auf immer ein Piano. Das verstehe ich.
Ja.
Aber du versuchst zu erklären, dass du quasi automatisch Harmonien mit erzeugst, oder was?
Nee, nichts automatisch. Also ich greife das schon, aber wenn ich halt weiß, im Original, das ist jetzt immer wieder bei diesem ursprünglichen ABBA-Gedanken, die haben halt endlos geschichtet, so lange, bis es majestätisch und strahlend genug klang. Wenn du jetzt mal an Dancing Queen denkst zum Beispiel, da hast du ja immer dieses
Ding,
Ding, Ding, you are the dancing.
Was ist das für ein Instrument eigentlich?
Das ist ein,
Piano einfach, ne?
Genau, das ist ein Klavier und da gibt es Passagen, die sind oktaviert einfach. Das ist also wenn du es jetzt alleine spielst, nur das Klavier einspielst, dann kannst du natürlich mit der rechten Hand in der einen Höhe spielen, mit der linken Hand spielst du das Gleiche, aber
eine Oktave in tiefer.
Genau, dann klingt das schön voll, so wie die es auch mit den Stimmen gemacht haben. Wenn du aber live das jetzt nachspielst, dann geht das ja eigentlich nicht, weil du hast halt...
Nee, bräuchtest zwei Pianos.
Genau, und deswegen, da kann man dann ein bisschen tricksen, kann sagen, pass auf, gib mir das Klavier immer oktaviert.
Okay, Entschuldigung, jetzt hat's Klick gemacht.
Ne?
Jetzt hat's Klick
gemacht. Genau, sowas kann man machen. Und dann hängt's aber immer noch davon ab, was mache ich denn mit der Hand, wenn ich da fünf Finger jetzt für die rechte Hand habe und ich muss so einen Rhythmus, Akkorde und Melodie da abbilden, dann wäre es schön, wenn ich vier, fünf Finger dafür einsetzen könnte, aber dann nehme ich halt nur zwei und spiele einen Teil der Melodie mit rein und ich muss das so geschickt machen, dass du, wenn du das hörst, das Gefühl hast, da fehlt nichts. Und das ist immer ein Kompromiss. Das ist immer so, deswegen, ich mag das live auch immer ganz leicht zu verändern. Je nach Stimmungslage, je nach Erfahrungsschatz gerade mit dem Song, verändert sich das auch. Also du wirst eigentlich selten von Auftritt zu Auftritt mich das gleiche spielen hören.
Gut, so fein könnte ich es jetzt nicht vergleichen. Aber wir haben uns ja dort schon und auch so im Nachgang unterhalten. Du meintest ja, es sind eigentlich alles komplett neue Arrangements, wenn man so will.
Ja, genau.
Hätte ich jetzt so nicht gemerkt. Also ich bin halt nicht der große ABBA-Fan, da bin ich nicht so textsicher, ja. Aber ich fand zum Beispiel, dass so Songs wie Money, 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 das klang für mich schon sehr authentisch. Und da frage ich mich aber auch so gerade, was hört man denn da eigentlich? Was ist denn das, dieses, ist das ein Klavier, was verstimmt ist oder warum klingt das so leierig eigentlich im Original?
Ja, das ist genau das Ding. Das ist ein interessanter Song, weil ich finde nämlich, dass der soundmäßig so weit weg vom Original ist.
Echt?
Und du sagst, der hat es für dich.
Also da habe ich es wirklich wiedererkannt. Da dachte ich, guck mal. Nein, Blödsinn.
Ja.
Nee, aber wirklich, also ich fand das klang sehr gut, das klang sehr voluminös, weil der Song selber hat ja natürlich Passagen, die, das ist sehr dynamisch, ne? Du hast halt Passagen, wo du nur dieses leirige Klavier hast, sag ich mal.
Ja.
Und dann hast du halt diesen BAM, diesen Schlag, ja.
Ja.
Und ja, da haut ja aber nicht nur der einfach auf seine Becken und auf die Bassdrum, sondern ja, was passiert denn da? Wie entsteht denn so ein Boom, so ein Knall? Wie entsteht denn das eigentlich?
Naja, du kannst das du kannst natürlich einen Knalleffekt einfach einspielen. Du kannst, könntest Pauken spielen, Kesselpauken, die du so anschwellen lässt, ne? So ein Druck, ne? Das könntest
klar
du auf dem Schlagzeug kannst du das machen. Da gibt's zig Möglichkeiten, wie du diesen Effekt erzeugst. Aber das geht eben super im Studio.
Mhm.
Für live ist das ein bisschen schwieriger. Und tatsächlich, diesen Moment, den gibt's bei uns gar nicht in der Musik.
Echt?
Der ist nicht da.
Dann habe ich mir eingebildet.
Ja, was wir nämlich machen an der Stelle, wir haben nämlich rumprobiert, das hatten wir sonst nicht drin und tatsächlich seit zwei Auftritten machen wir das so, dass wir versuchen, das Schlagzeug so einen Wirbel machen zu lassen. Der klingt aber bei Weitem nicht so. Ich mache aber parallel am Mikrofon Folgendes.
Und das, ach so, du machst es mit dem Mund einfach.
Ich mache mit dem Mund mit. Und
Vokaleffekt.
Ja, genau. Und ich lasse eine kleine Lücke am Klavier. Ich mache also, ich nehme plötzlich alles weg und eine Sekunde später knall ich alles wieder rein. Und dann setzen die Stimmen gleichzeitig ein. Und wir haben versucht, diesen Sweet Spot zu finden, dass du das Gefühl hast, es kommt dieser Knall dynamisch. Du hörst ihn aber eigentlich gar nicht. Und das mache ich das ganze Lied über. Da ist dieses verstimmte Klavier, hast recht. Was im Original drunter ist, ist halt ein Schlagzeuger, der sehr reduziert spielt, mit extrem trocken aufgenommenem Schlagzeug. Alles ganz tupfig, quasi.
Das ist oft so bei ABBA, ne? Dass das Schlagzeug selber eigentlich sehr reduziert ist.
Ja, das, weil die Disco-Musik früher so gemacht wurde. Das ist quasi ja Vorläufer ja von Techno. Man sagt ja auch, ABBA so Gimme, 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 Gimme soll Vorläufer des modernen Technos sein.
Also du hast halt die Hi-Hat, ne? Aber du hast jetzt wenig Becken darüber hinaus, oder?
Genau, es ist nicht viel Krach obenrum, quasi alles leise aufgenommen, das Schlagzeug teilweise mit Handtüchern draufgelegt, dass es eigentlich wirklich nur einen ganz, ganz dumpfen Sound gibt, wenn du diese Haupttrommel spielst und dann hast du unten die Bassdrum noch, auch ganz kurz, also überhaupt nicht diesen paukigen Effekt, wie es aus dem Orchester ursprünglich mal kam. Genau, und dann ist das eigentlich alles sehr, sehr reduziert und dann ist der, da ist ein Elektrobass drunter und der macht die ganze Zeit sowas wie bum bap bum bap bum bap bum bakadum
bap bum dum dum bum 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 dum bap bum bum bum. Staccato-artig oder
Staccato-artig, ganz trocken gespielt, ganz groovig. Ich kann das allein diesen Bass, das würde meine ganze Aufmerksamkeit fordern, nur diesen Bass originalgetreu abzubilden, aber ich muss ja noch viel mehr machen. Und deswegen ist es ein verstimmtes Klavier, habe ich auch gemacht. Ich habe so ein bisschen Streicher drunter gelegt, so ganz kleines bisschen. Vieles kann ich nicht abbilden, denn da ist auch im Original eine E-Gitarre mit drin. Und die habe ich nicht. Ich kann keine E-Gitarre live spielen. Dafür habe ich keine Hand mehr frei. Das heißt, ich gucke mir an, was machen die da an der Stelle und versuche genau dieses diese wichtigen Momente, auf die du wartest, die sind alle da. Genau. Und irgendwie haben wir es geschafft, den Peach quasi mitzureißen, dass du einfach Money Money hörst und hast das Gefühl, ja, ja, ist alles da.
Also mitreißen sowieso. Also ich habe innerlich getobt, das hast du vielleicht gesehen.
Ja, du warst wie eine Salzsäule erstarrt.
Ja. Ja, weil ich so beeindruckt war, was er da vorne wieder macht. Der
Jan. Ah, danke. Ah, oh, Peach ja mehr, ja.
Nein, aber ich habe gesehen, du warst auf jeden Fall ein paar Mal im Tunnel. Das war sehr beeindruckend zu sehen. Nochmal, du hast keine Hand frei, um eine Gitarre zu spielen. Das heißt, du spielst mit links spielst du eigentlich immer einen E-Bass und mit rechts spielst du immer schon irgendwas Piano- oder Klavierartiges. Du spielst eigentlich keine anderen Instrumente.
Genau, immer grundsätzlich ein klassisches Klavier, wie man das kennt, oder ein E-Piano-Sound, Fender Rhodes oder Wurlitzer-Sound, irgendwas halt, was halt wirklich mit 88 Tasten eigentlich gespielt wird, besser gesagt, wie ein Piano gespielt wird. Und darunter liegen die, oder drüber und drunter liegen dann die Spezialsounds. Und im Bass habe ich mich mittlerweile festgelegt auf so einen eigentlich sehr trockenen, holzklingenden Bass, der mit Fingern angeschlagen wird, so das Klangbild grob. Und bei allen Sounds, die so ein bisschen mystischer sind bei ABBA, wie Voulez-vous, Gimme Gimme, Lay All Your Love, die so ein bisschen theatralischen Grundcharakter haben, da habe ich oft so einen, naja, synthetischen Bass mit drunter, der eher sowas Techno-artiges mitbringt. So unten drunter, einfach nur fürs Frequenzbild, das macht dann eher so so in der Art. Das ist es eigentlich. Tatsächlich ist die Variation, die Variabilität gar nicht so groß. Manchmal entscheiden so Kleinigkeiten, wenn da irgendwie Chiquitita oder Fernando, solche Lieder, die ich jetzt, wo ich Probleme hatte, mich denen anzunähern, weil die so schlagerartig sind. Aber da das Strahlende oben zu kriegen, ist manchmal halt einfach so ein flötenartiger Sound, der so ganz hysterisch, weit klingend oben drüber liegt. Sobald der da ist, in irgendeiner Form, kriegst du dieses Gefühl des Liedes. Und dann kannst du den Rest noch machen wie immer. Klavier, Streicher, Bass. Und Hauptsache, es liegt diese Flöte drüber. Das muss man jedes Mal rauskriegen. Was ist das genau?
Das ist, glaube ich, dieser Effekt, ich weiß auch nicht, wie es heißt. Wenn es auch zum Beispiel darum geht, Stimmen oder sowas zu imitieren oder Prominente zu imitieren, eigentlich musst du nur einen markanten Satz bringen und schon
so eine Signalphrase sozusagen.
Erkennt jeder genau diesen. Und so ist es da quasi, oh, habe ich das richtig verstanden?
Das, so machen wir das.
So quasi nur ein markantes Ding dieses Songs möglichst originalgetreu wiederzugeben, um damit die Illusion dieses Songs oder zumindest die Erinnerung, die Anmutung dieses Songs zu erschaffen.
Genau, was es eben bei uns nicht gibt, ist gar nicht den Versuch, die Stimmen irgendwas, also jetzt wirklich original abzubilden, weil das ist nicht möglich in der Besetzung. Wir haben es probiert, das geht nicht. Ja. Wenn wir an diesen Punkt kommen, das ist ja vielleicht aufgefallen, da hat es halt dann eben so eine Schwäche, nimmst du was wie, ist so ein Song mit so einem typischen Nachsatz bei den Männern, ist Knowing Me, Knowing You.
Oh ja, oh, sehr gut.
Da machen die Männer dieses This time we're through, we're really through.
Ja.
Und das ist eigentlich auch sehr, naja, nicht chorisch gesungen, weil es ist jetzt nicht chorisch ausgesetzt, aber es klingt breit und es klingt
wie so ein Kanon.
Genau, und es hat was Dominantes. Die Männer sind nicht ganz weit im Hintergrund, sondern die gehören da fest dazu. Und wir haben das Problem, wenn wir die Fülle des Hauptgesangs abbilden wollen, dann bin ich in der Dreistimmigkeit mit den Frauen sozusagen, bin ich dort fest verwachsen und kann Mario quasi bei der Männerstimme nicht unterstützen an jeder Stelle. Ja. Oder Take a Chance on Me, wo diese Take a Chance. Das sind immer die Momente, wo wir denken, ah Mist, jetzt fehlt eigentlich mindestens genau noch ein Sänger oder eine Sängerin. Dann könntest du auch gesanglich das nochmal woanders hinpushen.
Na, aber könntest du das, jetzt, wir haben ja jetzt zwei Songs angesprochen, Knowing Me, Knowing You, klar, warte mal, du unterstützt die zwei Leadgesänger, Sängerinnen, weil deine Stimme, der von der Stimmlage her, da besser reinpasst und denen mehr Fülle geben kannst, oder was?
Ich bin recht flexibel. Ja, gut, also Mario kann auch ziemlich gut singen. Der hat eigentlich eine höhere Stimme, der hat eigentlich eine tenorartigere Stimme. Ich weiß nicht, ob er wirklich komplett Tenor ist, aber schon eine ganze Ecke höher als ich. Ich bin ja eher Bariton, Bassbariton. Aber ich kann mich halt aus Erfahrung da ganz gut hindrücken.
Mhm.
Und ich bin häufig bei den Frauenstimmen dabei, weil diese majestätische Größe dieser Sätze, die haben ja die Frauen gebildet, die haben sich diese Sätze ja ausgedacht. Die Männer sind dabei, um quasi nach unten Fundament zu bieten oder Solostimmen mit einzubauen. Aber eigentlich hörst du ja bei ABBA immer diesen Frauengesang, der ist ja so dominant, das ist wichtig, dass diese Sätze stehen.
Nochmal, ihr habt den Frauenstimmen auf der Bühne, den gebt ihr einfach nur einen tierischen Hall mit rein oder ist es noch mehr?
Nee, es ist nur Hall und Echo, ne? Also einmal quasi dieser bisschen Kircheneffekt, jetzt so stark ist das gar nicht, aber quasi ein großer Raum klingend sozusagen, dass einfach die Stimme einfach breit, das macht man aber bei Gesang immer, nur bei ABBA kann man es ein kleines bisschen mehr übertreiben, dadurch wird es ein bisschen mehr dieses Seifenblasen-Flair, kriegt das dann mehr.
Mhm.
Und ab und zu mal Echo, bei einigen Liedern gibt das einen schönen psychedelischen Effekt, wenn du das eben, was weiß ich, keine Ahnung, lay all your love on me. So, und dann hast du dieses Echo, das macht die Stimme auch größer, als sie eigentlich wäre.
Echo ist ein Hall, der einfach länger...
Der Hall ist extrem diffuses Echo, quasi ständig reflektiert von allen Seiten, von oben, von unten, von links, von rechts,
solange
bis das eben einfach so einen neuen, fülligen Klang. Das Original ist quasi eine völlige Abart des Originaltons.
Ja.
Kennt man aus der Kirche. Da kann das jeder selbst ausprobieren. Auch jemand, der kein Musiker ist, kann ja in der Kirche einfach dieses einmal in die Hände klatschen und dann hörst du halt dieses Tsch. Das ist ja kein Klatschgeräusch mehr in der Form.
Nee.
So, und dann hast du aber so Echo-Effekte, wenn du halt mal irgendwo einen langen Tunnel hast und hast.
Wo das klare Geräusch einfach zeitversetzt wieder zurückkommt.
Genau, deswegen ist Delay eigentlich das Kontrolliertere. Ne? Das ist, je nachdem, was du einstellst, ob du sagst, ich möchte nur eine Wiederholung des Originalklangs in einem bestimmten zeitlichen Abstand oder ich möchte mehrere Wiederholungen, kannst du natürlich tak. Kannst alles Mögliche machen. Genau, aber da ist Reverb, also der Hall, das ist das Diffusere und Delay ist das Direktere.
Und mit dem Hall kriegst du es voluminöser und mit dem Echo setze er dann dezenter ein.
Genau, du kannst zum Beispiel, so ein kleiner Trick, ist das so, nimmst zum Beispiel die Vocals sehr trocken auf, hat jeder vielleicht schon mal gesehen, dass es da auch so kleine, so Gesangskabinen für die Profis, für zu Hause gibt es manchmal so kleine Kistchen, da steckst du deinen Kopf rein. Und da wird das ganz, ganz trocken gemacht, ganz wenig Rauminformation und dann legst du erstmal als erstes einen Hall drauf, der eine Ambience macht, also eine Raumumgebung künstlich erzeugt, zum Beispiel von mir aus eine kleine Gesangskabine simulieren oder einen kleinen Raum, was weiß ich, eine Küche. Ist egal, du bist ja völlig frei, um erstmal dir ein Grundfundament für deine Stimme, für das, was wie deine Stimme klingt, die packst du in einen künstlichen Raum, kannst du machen.
Mhm.
Und danach machst du den Hall drauf, den du willst, um den Klang noch zu verformen, um zu sagen, jetzt möchte ich, dass man den Eindruck gewinnt, dass man eben in einer großen Kathedrale steht. Das heißt, du hast dann zwei Hallformen. Das eine bildet nochmal einen natürlichen Raum um deine Stimme herum. Und dann kommt das, was das Lied quasi anfängt zu verzieren. Genau. Gibt es viele Möglichkeiten, aber wir tricksen gar nicht so viel. Ist eigentlich im Wesentlichen nur ein Grundhall.
Der Phil Spector hat wohl, also das Studio war wohl sehr klein, wo der da viel aufgenommen hat. Oh, es ist lang her, wenn ich mich richtig erinnere. Der hat auch versucht, den Sound voluminöser zu machen. Wie gesagt, wir befinden uns hier in 60ern. Und da hat der halt auch schon eigentlich alle Instrumente doppelt gespielt. Also sie nicht doppelt nacheinander einspielen lassen, sondern sie simultan doppelt gespielt. Also zwei Schlagzeuger, zwei Basser und so weiter. Also man hat ja da schon die Tracks alle in eben Rutsch aufgenommen meistens, ne? Also ohne jetzt zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal nur die Rhythmusspuren und dann machen wir die Melodiespuren drüber. Alles in einem Rutsch. Und da haben die wohl bewusst auch manchmal mehr Leute in das Studio reingenommen, als eigentlich nötig waren, die einfach nur rumstanden, um den Sound trockener zu machen.
Was?
Also um den Raum diffuser zu machen.
Ach ja, interessant.
Das klingt kurios, ne?
Mhm.
Und dadurch haben die halt so einen trockenen Ausgangston erstmal hingekriegt, wie du schon sagst. Und das haben die dann eben trotzdem durch diese Echokammer irgendwie, also es war ganz verrückt, stilprägend. Naja, wie auch immer. Aber jetzt nochmal, okay, Neu Me, Neu You ist ja eher, ich würde sagen, kanonartig, dass die Männer da jetzt auch die Frauenstimmen nochmal unterstützen. Fällt mir im Original gar nicht auf. Ich höre natürlich nur diese kanonartigen, versetzten Gesänge.
Mhm.
Take a Chance on Me. Also das könnte man doch aber wirklich samplen. Take a Chance, Take a Chance, Take a Chance, Chance.
Ja,
warum machst du das nicht? Also da gibt's auch Alleinunterhalter, die auf der Bühne mit der Gitarre stehen und da haben sie ihre Fußpedale und sagen, warte mal kurz, ich muss mal kurz hier, und dann macht er Klick und da spielt er irgendeinen Sound ein und dann samplet er den einfach live.
Ja, das wäre übrigens, jetzt wo du sagst, wäre das so eine Idee. Ich will ja immer, dass es trotzdem, dass es immer noch alles live ist. Und jetzt hast du diese Loop-Künstler, die ja. Das ganze Performance auf diesem, es ist eigentlich live in dem Moment eingespielt, du erlebst es noch, wie es erzeugt wird, aber danach übernimmt quasi eine Maschine die Wiederholung.
Und dann geht er raus. Dann lässt das alles laufen und dann geht er raus. Hat genau. Auch schon erlebt.
Genau.
Und alles brüllte.
Ja, das kannst du machen, genau. Ich möchte gerne so lange wie möglich die Illusion, also nicht die Illusion, ist ja keine Illusion, also dass du wirklich siehst, das ist tatsächlich alles produziert in dem Moment von Menschenhand. Sobald also ein Fehler passiert, und das passiert ja auch bei uns im Set, der Schlagzeuger verhakt sich mal kurz, ich hake voll den Akkord daneben, dann hörst du sofort, wie alles für eine Millisekunde in sich zusammenfällt. Du hörst die schiefen Töne, du hörst die kleinen Fehler. Und du weißt, das ist jetzt hundertprozentig live. Das bringt so eine Gefährlichkeit mit, um jetzt mal das übertrieben darzustellen, die für uns Musiker das sehr wach hält. Aber auch das Publikum, finde ich, in einigen Momenten eben aus dieser Perfektion, dieses Gefühl von, ach, das klingt jetzt original, wie auch so eine Zufriedenheit, so kann man sich auch ein bisschen gehen lassen. Aber das zieht ja auch so einen Moment an Aufmerksamkeit auf sich, wo man denkt, up, was war denn das?
Ja.
Ich finde, das macht es spannend. Vielleicht nicht bewusst. Bei jemandem, der sich jetzt nicht hundertprozentig damit beschäftigt, muss man das ja auch gar nicht wissen, ob da jetzt, was jetzt genau der Pianist da gerade tut oder so. Aber einfach zu fühlen, ich bin jetzt gerade live dabei und ich spüre, wenn hier was schief geht. Du kennst diese Tricks, guck mal. So ein typischer Trick bei Artisten, zum Beispiel Jongleure oder so, die mit was Gefährlichem jonglieren, die teasern ja einen schwierigen Trick gerne mal an, dass er erstmal nicht funktioniert.
Ja.
Dass es ihnen dann doch mal aus der Hand rutscht, einmal runterfällt und dann lassen sie sich mal extra Applaus geben und dann klappt es aber. Und das ist natürlich alles geplant,
weil
es ist so leicht, du gewöhnst dich so schnell dran. Ja, das ist ja leicht, der hat das ja geübt, kein Problem. Ach komm, mach's noch extremer, jetzt mit Kettensägen, weißt du so. Und wenn du aber dem zwischendurch dem Publikum mal zeigst, ey, das kann auch runterfallen. Na klar, guck mal, so sieht das dann aus. Und jetzt habt ihr euch kurz erschreckt, ne? Jetzt habt ihr gedacht, es geht schief. Und jetzt zeige ich euch, wie ich es richtig mache, dann bist du noch begeisterter. Ich glaube, dieser Effekt ist möglich, aber der ist nicht möglich, wenn du das Publikum von vornherein dran gewöhnst. Naja, das lief ja jetzt hier nebenbei, ne? Habt ihr gemerkt, als wir aufgehört haben, lief das immer noch. Das machen wir eigentlich bei jedem Lied, wahrscheinlich. Ihr wisst es nicht, aber wann immer es schön klingt, ist es sowieso gemogelt. Ich möchte, dass man wirklich erstmal mit der Band mitgeht und sagt, ich glaube euch das, was ihr da macht. Und dann könnte man aber natürlich für so einen Part ganz bewusst, aber nur für ein Lied als Show-Element, dass man sagt, pass auf, Take a Chance, das muss jetzt hier so lange durchlaufen, das kriegt doch hier keiner hin. Und dann singe ich das mit dem Mario zusammen ein, auf Klick, schön, Take a Chance, Take a Chance, Take a Chance. So, und dann läuft das und wir nehmen das einfach als so eine Background-Sequenz, die dann die ganze Zeit läuft. Dann kann man das auch showmäßig so einbauen, dass die Leute das genau wissen, wir haben das gerade gemacht, das läuft da, das gehört nur zu diesem Lied, aber das eben nicht bei jedem Song, weiß ich nicht mal. Ist eine Idee, nehme ich mal als Inspiration mit.
Hat wohl Paganini auch schon gemacht. Genau das, was du sagtest, der hat wohl eine Seite der Geige manipuliert, dass sie beim Spielen reißt.
Ja, habe ich auch gehört.
Und dann hat er, wie Wunder, oh Wunder, auf den verbleibenden drei Seiten das Stück perfekt zu Ende gespielt. Ja, das ist genau dieser Effekt, was du schon sagtest.
Ah, da gibt es auch ein sehr schönes Video, was eigentlich, das ist aber nicht gestellt, glaube ich. Du kennst, wie heißt der hier, dieser sehr, sehr berühmte dicke, sehr dicke, alte Blues-Gitarrist, der lebt jetzt natürlich nicht mehr, B.B. King.
B.B. King.
Da gibt es eine Szene, da hat er singt halt und hat ein Solo und da reißt ihm voll eine sehr, sehr wichtige Seite. Gitarre ist wahrscheinlich auch verstimmt, das passiert ja dann auch noch dazu. Und er singt weiter und wechselt selber die Gitarrenseite, die ihm gerissen ist. Quasi, er singt einfach weiter. Er kann
beim Singen.
Genau. No, das ist ja ein bisschen aufwendig, gell? Er hat die Gitarre ja noch umhängen. Und dann hat er halt angefangen, die alte Seite erstmal da rauszufädeln, an diesen zwei Stellen. Und dann kommt die neue Seite, wird in Ruhe eingefädelt und umwickelt, geknotet und hochgestimmt. Das hat er alles gemacht, während er noch gesungen hat. Und er war dann pünktlich zu seinem nächsten Solo-Einsatz fertig. Er hat einfach direkt weitergespielt. Das ist großartig, wirklich.
Das ist der Routinier einfach. Ich glaube nicht, dass das einstudiert ist. Ich glaube, das ist einfach. Also das ist einfach eine Fähigkeit von dem, weil der ja nichts anderes gemacht hat.
Ja, das ist schon großartig.
Der ist ja Musiker durch und durch gewesen.
Das ist der gleiche Effekt. Wir haben das in der Band immer, wir werten natürlich immer in der Pause dann nach einem Set ja auch immer gleich mal aus, was uns für kleine Peinlichkeiten passiert sind, die viele nicht mitbekommen. Mhm. Aber natürlich gibt es manchmal so kleine Totalausfälle, wo wir wirklich uns selbst ein bisschen ins Schwitzen bringen. Und da gab es auch das, ich habe so grandios daneben gehackt, und habe gesagt, oh, diese Stelle. Und das hat meine eigene Band hat es nicht gemerkt. Die haben nur gesagt, ja, irgendwas war komisch, aber was war das? Hab ich gesagt, ich habe doch völlig falsch gespielt. Aber ich habe mich so schnell wieder gefangen. In meiner Wahrnehmung hat das sekundenlang gedauert. Ja. Für die war das war wie so ein Augenzwinkern. Und so schnell habe ich das korrigiert.
Also,
das ist halt cool.
Ne? Ich habe irgendwie zweimal das Gefühl gehabt, da waren Stellen, als ob eben doch irgendwas vom Band kommt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und als ob das Playback irgendwie ruckelt. So als wenn du beim Streaming einen kurzen Ruckler hast, so klang das.
Ja.
Aber du erklärtest mir, das war sehr wahrscheinlich eine Stelle, als der Schlagzeuger kurz mal so einen Mini-Blackout hatte.
Ja, das war lustig.
Und das andere war, naja, das habe ich aber nicht gemerkt, weil es ging ja eigentlich sofort weiter. Es war wie, als ob einfach ein Vierteltakt oder irgendwas gefehlt hat. Also so klang das, so ein Ruckler, wie so ein kleiner Verschlucker.
Ja.
Und dann ging es aber weiter. Und dann hatte ich gefühlt nochmal den gleichen Effekt in einem anderen Song. Ich kann ja auch die Songs nicht mehr nennen. Aber wahrscheinlich war das dann genau das, was du meintest. Ja.
Ja.
Aber das hat dann einfach womit zu tun, dass man kurz unkonzentriert ist? Oder dass,
ja, das also ist ja so ein permanentes Halbauswendig. Also ich gucke jetzt nicht mehr auf Noten, ich spiele das komplett auswendig.
Ja.
Aber je nachdem, was du für Notizen oder was du für Gedanken gerade dazu hast, wo ist dein Fokus bei dem Song? Und dann es ist einfach, es gibt Momente, da ist die Konzentration mal kurz weg und du spielst komplett auf Automatik und dann kommt so ein bewusster Gedanke. Du spielst vor dich hin, alles läuft, Text kommt automatisch, Akkorde und du denkst für einen kurzen Moment, ja, da war doch jetzt diese eine Stelle, auf die wollte ich doch, und das reicht schon und du hinterfragst, was du gerade tust, guckst dir auf die Hände und guckst dir zu, weil du weißt in dem Moment nicht, was du da machst. Und dann kommt die Logik und versucht das. Na, warte mal, ich greife gerade einen A-Moll-Akkord. Hey, ist das Lied in A-Moll? Und dann bist du raus. Dieser unsinnige Gedanke, wo du denkst, was denke ich über sowas nach? Ja, was soll denn das?
Dann ist es schon zu spät.
Ist schon zu spät. Ja, es passiert gerne mit Liedern, die man lange singt, dass der Text einfach, heute ist er komplett weg. Es gibt kein Anfangswort, kein Mittelwort, Endwort. Es ist einfach komplett gelöscht in dem Moment. Kein Zugriff. Das kannst du nicht steuern. Und das finde ich allerdings, auch wenn es nicht schön ist in dem Moment, das ist das, was mich motiviert, Live-Auftritte zu machen. Das meinte ich vorhin mit dieser Gefährlichkeit, sich die zu erhalten, für sich selbst interessant zu bleiben, für das Publikum.
Mhm.
Ja. Übrigens auch sehr interessant, wir müssen ja das alles selber auf- und abbauen.
Ja.
Und wir versuchen das ja schon so ein bisschen Richtung, dass eben auch eine kleine Show ist, so mit einem richtigen Bühnenvorhang dahinter, dass das schwarz ist, ne? Dass davor der Fokus auf die Musiker gelegt ist. Mhm. Wir bauen selber eine kleine Lichttechnik auf, die ist auch elektronisch programmiert, wird aber auch bei uns noch live gesteuert. Das heißt, bei großen Shows, wenn du dir, keine Ahnung, gehst zu einer Rammstein-Show oder Coldplay oder so, da hast du entweder gesamte Shows oder Teile der Shows, die laufen quasi auf Klick. Das heißt, das ist ein Takt vorgegeben und eine Zeit.
Ach so.
Und dann gibt es so, entweder machst du es in Fragmenten, dass du sagst, jetzt startet eine Passage von, ich sag jetzt irgendwas, 4 Minuten 30. Die sind komplett vorprogrammiert, die sind geplant. Die Band muss in dieser Zeit genau das tun, was sie immer tut und immer dastehen, wo sie zu stehen hat. Und die Lichttechnik, die Pyro-Effekte, wie auch immer, sind genau getimed auf die Mikrosekunde. Das ist am Computer entworfen, virtuell sozusagen, für diese Show. Und es gibt eben Timecode-Shows, nennen die sich. Die sind von der ersten bis zur letzten Sekunde, sind die durchgeplant. Die laufen jeden Tag exakt gleich ab.
Ist, glaube ich.
Haben wir nicht.
Für die Musiker auch sehr anstrengend, oder?
Ja, das sind so Details, die habe ich damals bei der Wiesner Band kennengelernt. Wir hatten, irgendwann hatten wir Pyro mit dabei für den Song Ticket zur Hölle, mhm, und ich bin bei dem Song immer rumgehüpft, weil ich hatte da in den Keyboards, dachte ich mir, na, da gibt's eine Passage, kann ich ein bisschen was machen, aber ich habe mir immer gern die Kuhglocke genommen und bin da rumgerannt, wie so ein Angestochener. Und das war halt das Problem. Es gab den Moment, wo der Reform wieder voll einsetzt, da sollte ich aber gehörigst wieder an meinem Platz stehen, denn die Kanonen stehen halt da und dann geht halt eine riesige Flammenwand vor uns hoch. Und klar, der Techniker passt auf, wenn ich falsch stehe, zündet er auch nicht, aber das kann man halt auch nicht immer sehen von weit weg, wo ich genau stehe. Und das einmal hätte es mich auch fast gegrillt. Habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich mich ein bisschen zu sehr im Moment, vom Moment mitreisen lassen. Bin auf, in der letzten Sekunde nach hinten, ja, bekam einen nervösen Blick meines Gitarristen. Geh weg, geh da weg. Ja. Bin an mein Keyboard zurück und ging vor mir die Flamme hoch.
Schwierige Nummer.
Genau, da gab es schon krasse Unfälle. Ich glaube, James Hetfield hier, Metallica, den hat es doch mal angefackelt auf der Bühne.
Genau.
Prominentes Beispiel. Ja, der stand auch mal falsch.
Diese Click-Tracks macht man ja auch, um bei Live-Mitschnitten, also wenn es jetzt um eine Veröffentlichung geht, dass man vielleicht Aufnahmen von verschiedenen Abenden, dass man die vielleicht miteinander kombinieren kann. Das wird doch damit auch gemacht, oder?
Das ist eine Möglichkeit. Das könnte man damit absichern. Das stimmt, ja. Das ist ein praktischer Effekt. Aber eigentlich sind die Click-Tracks dafür da, dass gerade auf großen Bühnen der Drummer hört den Klick, spielt auf den Klick. Dadurch hast du die Möglichkeit, eben ein bisschen auch zu mogeln. Kannst halt sagen, wir leisten uns keinen Keyboarder zum Beispiel. Wir lassen die ganzen Orchestermomente, die kommen vom Band. Und der Rest der Band spielt wirklich live dazu. Und dadurch, dass das auf Klick ist, hört der Drummer zum Beispiel, das produziere ich ja für uns jetzt auch, damit, wenn mal jemand krank wird, wir sowas haben, das haben wir nämlich noch nicht bisher, dass dann sowas kommt, keine Ahnung, Song beginnt, Klick, Plack, 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 Dancing Queen, 2, 3, 4, dann zählt man selber live ein und dann geht's los. Und dann sagt eine Stimme, die ich in dem Moment jetzt hier einspreche, zum Beispiel Strophe, 1, 2, 3, 4, dann läuft die Strophe, bis die Strophe zu Ende ist. Pre-Chorus, 1, 2, 3, 4, Solo und so weiter. Refrainwiederholung, so Anweisung, bis der Song durch ist. Dann wirst du mit an die Hand genommen, als ob der Dirigent...
Sowas baust du jetzt aber gerade erst.
Das probiere ich, das habe ich noch nie vorher gemacht, genau, das mache ich.
Nach 3 Jahren.
Ja, das muss jetzt mal sein, weil das einfach, wie du schon sagst, ist so viel von mir abhängig, kann ja immer mal was sein. Keine Ahnung, brichst dir die Hand, geht's schon los. Oder mal wirklich richtig krank sein. Wir brauchen einfach die Möglichkeit, dass wir zur Not mal reagieren könnten. Genau, und da denkst du erstmal über sowas nach. Für Bands, die jetzt in die Rock-Pop-Musik so reingehen oder so richtige krasse Metal-Bands, die mit viel Sounds drumherum arbeiten, die machen das alle schon. Die starten damit von vornherein schon mit Click-Tracks, Backing-Tracks.
Ja.
Da bin ich noch so ein bisschen alte Schule, dass ich immer zwanghaft alles live spielen will.
Okay, das verstehe ich. Also momentan würde so ein Auftritt ohne dich gar nicht klappen und eigentlich auch in Zukunft nicht, oder?
Genau, ne, wir haben zum Beispiel, das Konzept wäre, wenn ich mal ausfalle, dass wir dann sagen, wir nehmen meine live eingespielten Keyboards.
Ach so.
Und jemand spielt dazu, zu dem Backing-Track, der von mir live gespielt ist.
Ja gut, aber dann musst du das doch auch quasi für Click tracken, oder?
Ja genau. Also wir spielen jetzt mittlerweile schon auf Click im Ohr, also ich und der Schlagzeuger, die Frauen nicht. Das ist einfach für uns als Temposicherheit, das machen wir jetzt schon. Da hören wir aber jetzt noch nicht die Anweisung. Das kommt dann noch dazu und es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, meine Keyboards kommen live vom Band und wir nehmen uns aber einen vierten Mann mit, der einfach an dem Tag die Gesänge mitmacht und dann halt zum Beispiel noch eine Gitarre dazu spielt oder so. Aber dass wir jetzt nicht sagen, nur weil einer ausfällt, wird plötzlich die ganze Show voll Playback und alle tun nur noch so. Das auf keinen Fall. Also das darf nicht passieren.
Das ist halt auch der andere Anspruch bei euch.
Genau. Klar. Aber was unrealistisch ist, den Drummer könntest du auch mal ersetzen, wenn sich jemand wirklich sehr detailliert da reinarbeitet, dann würde das funktionieren, auch wenn der nicht hundertprozentig sicher ist und wir nicht jeden Tag miteinander spielen. Ersatzdrummer würde gehen, aber Ersatzkeyboard wird echt, das möchte ich keinem zumuten, diese Details da lernen zu müssen. Da brauchst du viel zu viel. Da müsstest du jemanden richtig als B-Besetzung einarbeiten, der auch wirklich wenigstens 30% der Konzerte auch selber spielt, damit er einfach die Übung hat.
Na, ich wollte gerade sagen,
für einen Einsatz mal irgendwann macht es keinen Sinn.
Der Drummer ist wahrscheinlich wirklich der einfachste Part, oder? Also jetzt mal, ich soll jetzt nicht abfällig klingen, aber das Singen, man muss halt singen können, das ist das eine.
Ja.
Man muss prinzipiell die Töne treffen, das ist das eine, aber man muss ja den Song auch irgendwie interpretieren können, das ist das andere. Bei Abba oder bei euren beiden Grazien geht es ja schon auch darum, auch ein bisschen auszusehen, ja, das kommt auch noch dazu, das kann auch nicht jeder.
Wir sprechen aus Erfahrung, Pete.
Du bildest ja die ganze Instrumentalisation da im Hintergrund und der Schlagzeuger ist ja in Anführungszeichen nur der Schlagzeuger.
Ja, aber das,
also klar, der macht auch.
Ja, aber das ist natürlich, du merkst, das ist so krass, wenn du quasi einen Schlagzeuger hast, der reicht ja schon, wenn der in der Stilistik nicht fest ist. Für aber musst du sehr vielseitig Schlagzeug spielen können. Du musst dich auch zurücknehmen können. Du musst den Groove verstehen. Du musst sehr temposicher spielen können.
Okay.
Und sobald das nicht da
ist. Na gut, das sind die Feinheiten, ja.
Naja, und das sorgt aber dafür,
ob
es sich druckvoll, ob es sich tanzbar anfühlt. Okay. Ob du, also diese Illusion, die da entsteht, dieser Füller, die fällt sofort in sich zusammen, wenn der Drummer quasi schludert.
Ja.
Also ich kann ja auch ein bisschen Schlagzeug spielen, nicht besonders gut, aber ich könnte die Grundgrooves, habe ich ja auch schon mal gemacht, wir haben ja auch mal eine Weile aber anders in einer anderen Besetzung probiert, da habe ich das Schlagzeug gemacht. Das geht schon, aber wenn ich Schlagzeug spiele, dann klingt das überhaupt nicht mehr tight. Dann kannst du diese Illusion nicht aufbauen, egal wie gut jemand dazu spielt, das wird immer klapprig klingen, es wird immer klein klingen.
Okay.
Das ist wie bei Osaka Rising. Wenn ich mit Tom nicht zusammenspiele, da kannst du einen Technikmonster da hinsetzen, der, keine Ahnung, so auf Porcupine Tree oder Dream Theater Niveau spielt. Ich verspreche dir, die Musik wird nicht so wirken können, wie das, was, wenn es diese brachialen, großen, majestätischen Momente gibt. Das ist manchmal, wenn du da genau den richtigen Sitzen hast, das macht einen Riesenunterschied. Deswegen, ich möchte eigentlich nur den Mario da sitzen haben bei ABBA, weil der hat das schon gut verinnerlicht. Wenn ich mit dem zusammenspiele, dann weiß ich, das kann gut klingen.
Okay, der hat ja ein elektronisches Kit jetzt da stehen an der Stelle.
Ja, leider. Das liegt ein bisschen an den Locations bei den Dinner-Shows. Die eigentliche ABBA-Liveband soll eigentlich gerne auch ein akustisches Drumset benutzen, aber wenn wir im Moment ja in Hotels spielen, ne, in Konferenzräumen, in Sälen und so, das ist gerade in der Produktionsgröße nicht realistisch, da ein richtiges akustisches Schlagzeug, da fallen die Leute die Ohren ab. Also wir arbeiten schon so, dass wir noch in einem angenehmen Lautstärkerahmen bleiben müssen.
Das wäre zu laut.
Das ist wesentlich weniger kontrollierbar. Das wäre schön.
Aber stellt man da bei dem, also gibt es da auch bestimmte Einstellungen dann bei diesem elektronischen Drumkit, was man da jetzt vornimmt?
Naja, wir haben.
Oder macht das dann euer Saalmischer, weil den gibt es ja auch noch, über den haben wir noch gar nicht geredet.
Ja, der hat auch ganz schön viel zu tun, weil im Moment macht das alles eine Person. Also alles, was flackert, alles, was hell, dunkel, Moderation an, aus, Licht und so weiter, das macht der, während er den Ton mischt.
Mhm.
Und auch da, der muss dieses Spagat irgendwie schaffen, dass du denkst, wow, krass, hier sind eigentlich wahrscheinlich gerade 10 Leute gleichzeitig beschäftigt, diese Show am Laufen zu halten, aber es ist halt nur eine Person. Auch der muss sich da Hilfsmittel suchen und Tricks. Und der schraubt natürlich auch kräftig. Na klar, der muss halt gucken, wer singt denn gerade die Hauptstimme. Der muss hervorgehoben sein, der Satz darf nicht auseinanderfallen, die Effekte müssen zum Song passen, der muss merken, wenn ich im Keyboards gerade ein bisschen übertreibe, vielleicht im Bass oder in der Höhe, muss das zähmen, muss gucken, warte mal, der Song, der fällt jetzt gerade im Druck ab, was ist da los? Ah, der Drummer ist vielleicht gerade, tritt nicht fest genug zu, da helft man ein kleines bisschen nach beim nächsten Song, jetzt ist er wieder voll da, keine Ahnung, also diese Feinheiten, die kriegt keiner mit, das sind ganz, ganz schnelle Entscheidungen, die da getroffen werden. Und der muss natürlich auch den Raum im Blick haben. Ne? Jeder Raum klingt komplett anders.
Ja.
Und da hast du manche Räume, die sind problematisch. Du spielst, so wie du immer spielst, und es dröhnt irgendwie. Es klingt anstrengend. Und der Tonmann muss rausfinden, woran das liegt. Das gegebenenfalls rausfiltern oder halt sagen, ich muss das mit was anderem irgendwie deckeln. Da habe ich sehr großen Respekt davor, wenn das jemand gut macht.
Ja.
Ja, wenn du eine 4-Mann-Band bist, dann ist das fünfte Bandmitglied, der Tonmann.
Jetzt war hier noch die Besonderheit, dass die Bühne quer zum Raum aufgebaut war, was ja
unglücklich ist.
Du sagtest ja im Vorfeld, ne, es kann ja auch getanzt werden und so. Und ich fand das halt total komisch, weil eigentlich so eine Tanzfläche, so kennt man es, ist irgendwie vor der Bühne.
Ja.
Und wenn es dann Tische gibt, dann sind die halt um diese Tanzfläche drumherum so aufgebaut. Das heißt, du hast eigentlich so einen leeren Raum in der Mitte und darum die Tische. Das heißt, man hätte die Bühne eigentlich auf der kurzen Seite aufbauen müssen. Aber das wollte wer? Euer Veranstalter nicht, oder was?
Das Veranstaltungskonzept ist ja auf das Essen ausgelegt und nicht auf Tanz.
Okay. Dann hat mir aber wirklich der Tischservice gefehlt, ganz ehrlich.
Ja.
Aber gut, da wollten wir nicht drüber diskutieren.
Ja, also es ist so, rein tontechnisch ist es auch viel besser. Wir würden an der kürzeren Seite stehen und in den Raum reinspielen. Es wäre in jeder Hinsicht besser, weil wenn du versuchst, eine sehr breite Fläche zu bespielen, musst du sehr viel Boxenfläche aufstellen, um einfach die Breite des Raumes auch gleichmäßig zu beschallen, weil sonst hast du genau das Problem. Dann hast du in der Mitte vielleicht einen Bereich, der ist sehr intensiv beschallt und an den Seiten fällt dann alles ab. Oder du stellst die Boxen eher seitlich, musst sehr viel Lautstärke von der Seite reinbringen, produzierst aber viele Reflexionen im Raum, Schallreflexionen. Das macht wieder einen Gesamtmulm. Die in der Mitte haben aber dann so ein Loch, die hören da nichts. Und dann würdest du anfangen, immer mehr Boxen aufzustellen, also das gesamte Feld zu füllen mit Schwingung. Wenn du allerdings an dieser schmalen Seite stehen würdest, dann kannst du einfach sehr hoch mit den Boxen gehen und gehst so direkt in den Raum und flutest den von vorn.
Ja.
Das wäre einfacher, aber da müsstest du halt die Band realistisch auf eine Bühne stellen, dass auch der Hinterste noch nach oben gucken kann und kriegt alles mit. Ne? Der Raum war recht lang, da wo ihr wart. Also hätten wir dort an der einen Seite gestanden, die Hintersten hätten, naja, die hätten von der Lautstärke nicht mehr viel gehabt. Denen vorn wären die Ohren abgefallen.
Ja.
Musst du dann wieder andere Lösungen finden. Die Leylines und so ein Kram. Das ist ein ganz anderes Thema. Also es war ein Kompromiss an dem Tag. War auch wirklich ein sehr breiter Raum. Das war wirklich, ist sonst nicht so.
Aber prinzipiell schleppt ihr schon alles mit. Die ganze Verstärkeranlage kommt alles von euch. Klar, Scheinwerfer sowieso, hast du gesagt.
Genau, das haben wir so weit optimiert, dass das in zwei VW Caddies passt.
Okay.
Mit Person. Ja.
Und keiner muss ein Instrument auf den Schoß tragen.
Noch nicht, nee. Aber wir haben ja noch Ideen, was noch rein könnte ins Auto. Ja, da ist leider noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Das geht immer noch größer. Na klar, also wir möchten gerne, dass ich mich auch mehr vom Platz wegbewegen kann. Da könnte man wieder über Umhänge-Keyboards sprechen.
Umhänge-Keyboards.
Wir haben noch keine Nebelmaschinen, wir haben keine CO2-Jets oder so. Also
keine was? Keine so. CO2-Jets? Keine was?
CO2-Jets. Wenn du kennst ja so Pyrotechnik, so Flammen, die vorne hochkommen.
Ja.
Und es gibt ein Äquivalent quasi mit Dampf, CO2. Da hast du Gaskartuschen und die schießen quasi so eine Rauchwand nach oben. Auch das hast du schon irgendwie bei Produktionen irgendwie mal gesehen.
Viel laut,
weil die zischen richtig laut. Also wenn die Band auf voller Lautstärke spielt, ist das quasi genau das gleiche Lautstärke-Level. Hast du eine leise Band, dann sind die CO2-Jets für einen Moment lauter als alles andere. Genau, aber es ist natürlich beeindruckend. Kannst du eine richtig schöne Wand an Dunst da nach oben schießen. Das sieht beeindruckend aus. Das ist cool. Kannst du die ganze Bühne damit zupflastern. Gerade wenn du nicht mit Feuer arbeiten darfst oder willst. Ne, ist ja immer ein bisschen gefährlich mit Decken und so. Mit Deckenhöhen musst du aufpassen. Könntest du mit CO2-Jets arbeiten. Ist ein Kompromiss. Kannst du machen.
Nee, aber das wäre, also ganz ehrlich, in so einem Rahmen wäre sowas zu viel. Nebel, ja, okay. Da hätte mehr Nebel sein können. Was heißt, hätte mehr... Also so ein bisschen dezenter Nebel, den habt ihr ja gehabt, klar, um auch diese Scheinwerfer, die Spots ein bisschen, nee, warte mal, einen Spot habt ihr gar nicht, oder?
Beams, du meinst die Beams, damit man von so einer Lampe so ein Moving Head zum Beispiel,
diese Gobo Heads, ja.
Genau, du siehst ja eigentlich sonst nur du siehst halt so farbige Licht,
Fläche.
Genau, du hast so farbige Lichtmuster auf dem Boden, das siehst du normal, hast du aber ein bisschen Nebeldunst, dann siehst du, dass das eigentlich ein Lichtstrahl ist, wie, ne, der da runterführt.
Den Verlauf des Lichtes, genau.
Und das sieht halt mega aus, ne? Dadurch wird die Bühne eigentlich erst dreidimensional, wenn du von vorne drauf guckst.
Also das brauchst du, das stimmt, das brauchst du, aber vielleicht halt an verschiedenen Stellen dezenter, dass das halt nicht alles zugenebelt wird, ne, klar.
Genau.
Aber was ich vermisst habe, haben wir auch schon drüber geredet, einfach eine Disco-Kugel irgendwo hinhängen, ganz ehrlich.
So, und jetzt erzähl mir mal, wie du in einem Raum, also wir müssen ja alles da hinstellen, was zu uns gehört. Ne? Also,
ich weiß, ja.
Also haben wir da dieses...
Du brauchst irgendwo einen Galgen. Du brauchst einen Galgen, wo du diese Kugel da mehr oder weniger fast über den Sängerinnen hängen hast, von eurer Traverse aus oder
lebensgefährlich,
irgendwas.
Lebensgefährlich, ja.
Ja, ich weiß. Sachen über Kopf, Safety, doppelte Absicherung, alles klar. aber das ist doch ein... Also, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, einfacher Effekt. Zwei Spots da drauf, dass diese kleinen Spiegelflächen da überall im Raum sind.
Ja, aber die Kugel muss irgendwo hängen. Wir haben irgendwie, das sind keine Bühnenplätze, wo du halt Traversen in verschiedenen Ebenen hast, wie im Theater. Da ist das praktisch, ne? Da hast du ja, da hast du einen vorderen Rand der Bühne, da hast du dann noch den mittleren Bereich, da wo der Vorhang ist, dann hast du eine Hinterbühne und du kannst überall dir überlegen, na, pass auf, wir legen die Szene so an, dass ihr steht nicht vorne, ihr steht etwas weiter hinter. Dadurch können wir euch eine Disco-Kugel von schräg drüber geben und von euch von vorne auch noch anleuchten. In der Situation, wo wir sind, wir haben hinten eine Ebene gebaut, wo ganz viel Licht aufgebaut ist. Das ist diese Traverse, also wie so ein Gerüst hinter uns sozusagen. Und davor gibt's nichts mehr.
Aber selbst wenn die Dame dranhängen würde, wenn du einen Galgen baust, der nur einen halben Meter lang ist von dieser Traverse in Richtung Bühne, also wenn die Kugel mehr oder weniger über dir oder zwischen dir und... Da fällt doch die Wand nicht um, Quatsch.
Du musst Quatsch. 2-3 Meter müsstest du nach vorne.
Nee, das reicht doch schon, wenn die einen halben Meter vorne ist, wenn die von einem Spot, und das ist halt der Punkt, ein Spot von hinten, von dem, da wo euer Saalmischer steht,
okay,
da so ein kleiner Spot drauf, dann geht das doch in den Saal rein. Dann gehen die Spiegelungen doch in den Saal rein, darum geht's doch.
Das werde ich mal durchdenken. Mal gucken, ob das reichen wird. Ja, das ist eine gute, aber die muss ja auch motorisiert sein, die ist also ein bisschen schwerer.
Ja, natürlich, ne? muss einen kleinen Motor drin haben, das Ding muss für sich laufen, ist vollkommen klar. Und du musst halt diesen blöden Spot haben, der genau da drauf ballert. Am besten sogar 2 Spots eigentlich. Ne?
Ja, aber ja, genau. Ich denke drüber nach, Peach. Ich denke drüber nach.
Denk mal drüber nach. Wir müssen trotzdem nochmal ein Stück zurückspringen, weil da sind wir vorhin irgendwie von abgekommen. Diese ABBA-Sounds, du redest ja immer wieder von, ich muss die ABBA-Sounds kopieren, ich muss das einstellen, ich muss das programmieren.
So, das ist schon wie programmieren, weil du da in irgendwelchen Menüs da rumklickerst und Zahlenwerte hin und her schiebst, also teilweise Komma-Bereiche, um irgendwie zu gucken, ob es jetzt dieses Quäntchen war. So, und das Komplizierte kommt jetzt aber an den Punkt, wo ich jetzt langsam hinkomme. Ich arbeite mit noch so einer Workstation.
Okay, stopp, was ist jetzt genau die Workstation? Also ich meine, hast halt da dein
Keyboarder,
dein Stage-Piano.
Genau, das ist ein Stage-Piano mit einem, ich sag mal, mit einem Interface, mit einem Computer drin, wo schon verbaute Sounds, die sind quasi, in dem Falle, sind die gesampled. Das heißt, die wurden quasi mal aufgezeichnet und werden...
Das verstehe ich noch. Ja.
Werden sozusagen von einem Chip in dem Moment abgespielt, wenn ich sage, jetzt.
Klar.
Ne?
Klar. Genau, das ist klar.
Und in der Workstation habe ich quasi die Möglichkeit, ohne einen Rechner anzuschließen, kann ich in dem Gerät selber sagen, hier, ich klicke jetzt mal hier drauf, ich aktiviere Sound Nummer 1 und dann stelle ich alle Parameter ein, alles, was ich mir dazu vorstellen kann. Das Ding soll hallen, das soll spitz klingen oder dumpf, das geht nur von der bis zu der.
Also du nimmst vorhandene Instrumenten-Samples und manipulierst die ein bisschen.
Genau, so ein bisschen wie man das oder so von Kinder-Keyboards kennt. Du hast eine Ausweich, also jetzt weiß ich, hast da 100 Sounds, da kannst du jeden mal anhören, jeden mal anspielen, und so eine Workstation gibt dir halt die Möglichkeit, über tausende von Sounds zur Verfügung und die miteinander frei zu kombinieren. Das ist ja die Workstation, ist ja quasi Sounderzeuger, Klaviatur in einem. Wenn mir das Ding runterrauscht, was ja auch bei dem einen Auftritt passiert ist, dann sind erstmal alle ganz aufgeregt, weil es könnte sein, dass wir dann den nächsten Auftritt eine Woche später nicht spielen können, weil jetzt die Workstation kaputt gegangen ist und es gibt keinen Ersatz dafür. Schwierig.
Aber ist es nicht eigentlich von der Philosophie her besser, ein Gerät zu haben für einen Zweck, anstatt eine Gerätekette aufzubauen, die das Ergebnis erzielt?
Noch besser wäre es, wenn wir eine große Tribute-Show wären. Es gibt einen Bassisten, Gitarristen, es gibt eine ganze Band und ich bin nur der Keyboarder, weil dann würde ich tatsächlich sagen, alle Orgelparts habe ich mit einer Hammond-Orgel. Alle Synthesizer-Parts sind mit diesen 2-3 Synthesizern und das sind die 3-4 Grundsounds, die ich immer benutze, aber hat auch oft dieselben Grundsounds benutzt. Hier drüben steht mein E-Piano, hier steht mein Stage-Piano und hier habe ich noch einen Bass-Synthesizer, was weiß ich, und dann steht das parat und ich spiele die Keyboards dann an, wenn ich sie brauche. Und Kombinationen fahre ich nur ab, wenn ich innerhalb eines Songs keine Zeit hätte zu wechseln.
Okay.
Dann würde ich mir da eine Burg hinbauen, dass ich sage, ich habe nur ein einziges Instrument da stehen. Das ist ein Problem, weil eigentlich müsste ich hinter der Bühne sofort ein Ersatzinstrument haben. Weil stell dir das mal vor, zweites Set, Hälfte der Show, Hälfte des Abends erst vorbei und es macht plötzlich Pitch. Und das Ding ist weg. Da gibt es kein Backup. Ich habe ein Backup dabei, das wird aber bei weitem nicht so gut klingen. Das wäre aber viel einfacher, wenn ich das auf dem Rechner machen könnte. Weil dann könnte ich immer noch sagen, okay, hier ist meine kleine Rechnerkiste da unten, mein Controller, Taste geht kaputt, Controller austauschen. Ersatzcontroller habe ich dabei, ist nicht so gut, hört aber keiner den Unterschied, ich spüre ihn nur beim Spielen. Was ist mit dem Rechner? Der hängt sich gerade auf, alles klar, Laptop habe ich in der Tasche, Laptop an das bestehende System anschließen, alles wie vorher, keiner merkt's.
Aber das setzt ja auch voraus, dass die Geräte immer dann miteinander sprechen, wenn sie miteinander sprechen sollen.
Das ist die Programmierarbeit im Vorfeld, genau. Richtig. Schwierig. Da gibt es tolle Möglichkeiten, Redundanzsysteme aufzubauen. Das sind kühlschrankartige Systeme. Es ist total verrückt, was da möglich ist. Da laufen mehr Rechner parallel, werden über eine Netzwerkstruktur kontrolliert, ob sie quasi in einem für einen Menschen nicht mehr wahrnehmbaren Bereich irgendwelche Verzögerungen produzieren. Der eine Rechner zeigt plötzlich eine permanente Mehrauslastung von 5%. Und sofort wird umgeschaltet auf den Backup-Rechner, solche Sachen. Soweit würde ich ja gar nicht gehen wollen. Aber
es ist für mich auf jeden Fall eine ganz andere Welt mit diesem Backup-Gedanken und so. Das kenne ich so ein bisschen von Arbeit bei uns. Also wir sprechen ja immer noch von einem Live-Auftritt auf einer Bühne. Es ist nicht so, dass die Leute natürlich forcieren, oh, wäre geil, wenn jetzt mal was schief geht, mal gucken, wie sie reagieren. Aber wenn halt was schief geht, dann merkst du, okay, es ist live. Trotzdem ist mir das alles so ein bisschen, fast schon fremd, wenn ich höre, dass da halt dann am Ende doch so viel Rechentechnik dahinter steckt, finde ich fast ein bisschen schade. habe ich ein bisschen das Gefühl, Klammer auf, obwohl ich eigentlich keine Ahnung von Musik in dem Sinne habe, Klammer zu, dass es ein bisschen weg von der eigentlichen Idee der Live-Musik geht.
Also wenn man jetzt mal ein bisschen dieses ganze, diese Schönmacherei drumherum wegnimmt, jeder Song besteht für mich aus 88 möglichen Tönen, die ich da spiele sozusagen. Also aus einer Klaviertastatur. Ja. Das heißt, ich kann, wir können den ganzen ABBA-Auftritt auch nur mit einem Klaviersound spielen. Ich kann ein Klavier so spielen, dass das so klingt. Unplugged, das geht aber nur deswegen, weil ich wirklich noch alles auf einer Klaviatur spiele. Würde ich jetzt anfangen, viel mehr zu mogeln, auf Knöpfe drücken und da irgendwelche Flächen automatisch wabern lassen und dann ist hier nur für drei Töne ist da dieser kleine Melodieton und der existiert nur dort und währenddessen ist das Klavier abgeschaltet, dann würde das alles nicht gehen. Dann wüsste ich, wenn diese Technik mich mal verlässt, kann ich den Song nicht originalgetreu abbilden. Mhm. Egal, was man so zaubern kann mit Technik, die Verbindung zum eigentlichen Grundding muss immer da sein. Das ist auch, wenn ich Gitarre spiele und ich habe ja auch schon mit Loops gearbeitet. Mir ist ganz wichtig, dass ich das, was der Song kann, muss ich auch live auf der Gitarre irgendwie zeigen können. Wenn der sehr perkussiv ist, muss ich die Gitarre auch irgendwie so spielen können, dass ich nicht ein Solo drüber spielen kann, wenn ich eine komplette Begleitung unten drunter brauche, dass man dann sagt, pass auf, da muss ich jetzt einfach loopen, damit ich da drauf ein Solo spielen kann oder ich lasse halt das Solo weg. Da muss man halt wissen, wie kann ich denn den Song trotzdem funktionieren lassen, wenn das wichtige Solo an der Stelle nicht ist. Wie mache ich das trotzdem? Da gibt es immer Möglichkeiten. Ich will da immer auf der Suche bleiben. Das ist ja wie bei unserem Podcast, weißt du? Das ist immer die Illusion, dass
dass was Neues kommt, aber eigentlich sind es immer wieder die alten Kamellen.
Ja, und dass man denkt, Mensch, Bums. Dieser hochwertige Podcast, Mensch, die zwei, die müssen berühmt sein. Ich muss da mal gucken, wer sind denn diese zwei berühmten Moderatoren, diese Sprechkünstler,
Mein Arzt hat mir eigentlich gerade Sprechverbot gegeben. Du merkst, die Stimme ist ein bisschen belegt. Aber hey, komm, für dich nehme ich mir Zeit, Stefan.
Ja, danke.
Für dich und die ganzen Fans da draußen.
Ach, wunderschön. Mir hat vorhin unser Podcast-Hoster hat eine neue Funktion, da sagt er, ich habe es mir nicht gemerkt, Content Hub, also irgendwie so eine Funktion, die per KI quasi automatisch Content kreieren soll aus deinem, was du da hochgeladen hast.
Aus meinem, was ich da hochgeladen habe? Was habe ich denn hochgeladen?
Wenn das soweit ist, Peach, dann ist unser großer Durchbruch, weil dann quasi, wir sitzen dann nur noch da mit unseren dicken Bäuchen. Wir sagen sowas wie Röps, guten Morgen. Und der macht daraus eine gute Morgenshow mit Tipps, wie man am besten röpsen kann mit verschiedenen Getränken und was das für Gerüche macht. Fantastisch.
Jetzt nimmst du ein bisschen die Themen vorweg, die ich beim nächsten Präsenztreffen mit Nova mit dir durchkauen wollte.
Ende April.
Genau, und ich sitze eigentlich jetzt schon mit meinem dicken Bauch hier und verhöhne alle. Aber es fällt mir auf die Füße. Die Füße sehe ich zwar nicht mehr, aber es fällt mir drauf auf die Füße.
Ich finde, Peach, du hast ja einen recht großen Kopf.
Das stimmt.
Du kannst ja auch einen sehr dicken Körper leisten.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Ja, finde ich auch.
Also, ja, dann vielen Dank nochmal für den Einblick.
Ja, bitte.
Und vielleicht auch den Ausblick mit deinen Click-Tracks oder auch nicht oder was auch immer.
Ich freue mich, ich weiß nicht, wie viele Teile du das zerschneiden willst.
Weiß ich nicht. Nee, wir machen eine Extended-Folge auf jeden Fall.
Eine Extended-Folge für die Hardcore-Fans. Die wird natürlich hinter einer Paywall versteckt. Ne? Also da muss man schon mal einen 100er springen lassen.
Zum Glück.
Ja,
zum
Glück. Ja, ja. Davon können wir uns mal ein richtig großes Eis kaufen. Peach, richtig großes Eis, das ist ein gutes Stichwort. Lass uns das mal für heute auf Eis legen, bis zum nächsten Mal. Denn wenn wir uns beim nächsten Mal wieder an unserem Mikrofon treffen, ist vielleicht auch der Nova dabei. Man weiß es vorher nicht, man müssen es nicht, man munkeln noch. Und bis dahin verbleibe ich, wie immer, mit freundlichen Grüßen. Dein Stefan, lieber Peach, denn das hier ist Halbwissen
hoch 2.
Dinnershow sagt es ja schon, das ist die High-Class-Zirkus-Variante von Löffelmucke, wie wir Musiker sagen.
Löffelmucke, okay.
Ja, also Musik zum Essen.
Ja.
Genau, das ist ja normalerweise so Dinner-Jazz, ne? So Rock-Pop, Jazz-Pop, meine ich, so zurückhaltend, leise gespielt, in verschiedenen Instrumentierungen, aber immer so, das ist ein bisschen verdauungsfördernd, würde ich mal sagen.